Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi.
Hallo.
Und es gab ja zwischen den beiden letzten Spielen keine Folge. Dafür dann aber jetzt, aber dafür ohne Fangespräche. Tut uns leid, momentan ist das alles zeitlich schwierig. Es gibt da wieder bessere Zeiten, so wie beim VfL.
Ja, hoffentlich, wäre ja wünschenswert.
Ja.
Das war also gegen Mainz ja auch schon wieder ein rühmliches Ende.
Ja, ich wollte gerade sagen, eins kann ich euch versprechen, wir kriegen keinen Ausgleichstreffer in der 90. plus 6. Die Folge tut trotzdem genauso weh.
Ja, über so ein Spiel zu sprechen, macht dann nicht so viel Freude. Das ist tatsächlich so. Ich fange aber erstmal an bei den anderen Ergebnissen, nicht wahr?
Stimmt, wobei, wenn ich mir diese angucke, okay, fangen wir mit dem Schlimmsten an. Die U19 hat 3-1 gegen Köln verloren. Ich glaube, das Letzte, was ihr gehört habt von uns, war ein 4-3 im Testspiel gegen Münster. Dazwischen war dann auch noch eine 3-1 Niederlage gegen Dortmund. Also die Saison auch bei der U19, die U17 hat 2-0 gegen Oberhausen gewonnen. Also die sind, denke ich, ein bisschen besser unterwegs. Beziehungsweise die Ergebnisse sprechen eine ganz klare Sprache. Bei der ersten Frauenmannschaft gab es den ersten Punktverlust, was aber nicht weiter schlimm ist. Trotzdem gegen Leverkusen ein 1-1. Das ist relativ bitter, weil, lass mich nochmal ganz schnell nachgucken, aber Leverkusen genau auf Platz 3, da wäre ein Sieg dann nochmal ein bisschen wichtiger gewesen, um die auch auf Abstand zu halten. Aber auch trotzdem so, 6 Punkte Vorsprung auf dem zweiten Platz. Das ist momentan immer noch eine sehr souveräne Tabellenführung. Und die zweite Mannschaft der Frauen hat 8-1 gegen Fortuna Freudenberg 2 gewonnen. Also alles dabei an dem Wochenende für den VfL. Sieg, Niederlage, Unentschieden. Und wir bleiben beim Unentschieden und gucken uns das Spiel gegen Mainz an.
Genau, wollte gerade sagen, da eben auch das Unentschieden. 2-2 in letzter Minute, kommen wir gleich noch zu. Vielleicht ist es erstmal ganz interessant, mit der Aufstellung zu starten, denn da waren ja durchaus ein paar Überraschungen dabei.
Ja, ich muss gestehen, erstmal vorweg, ich konnte das Spiel nicht so ganz verfolgen. Ich hatte meine Abschlussfeier an dem Tag, aber trotzdem, die Aufstellung habe ich mir natürlich angeguckt. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann, ja, die größte Überraschung, denke ich, einfach mal Bruschinski vorne drin auf dem Pin und Förster in der Startelf.
Genau, ja. Also, ich sag mal, Förster sicherlich ein bisschen weniger Überraschung als Bruschinski, aber weiß mit beiden nicht unbedingt zu rechnen. Insofern, ja, vor allem bei Bruschinski die Überraschung. Lag wohl auch ein bisschen daran, dass Paciencia ja ein bisschen angeschlagen war, sonst wäre ja nach dem guten Freiburg-Spiel von ihm sicherlich würde man erwarten, dass er dann derjenige ist, der da ran darf. Stattdessen wurde sich dann für Bruschinski den schnellsten der drei, die wir da vorne als Option haben, wenn man jetzt mal die wuchtigen Stürmer anschaut. Und der hat mal wieder eine Chance bekommen, was an sich ja auch erstmal für ihn, für seine Entwicklung nicht falsch ist. Wie gut das dann am Ende war, ist, denke ich, jetzt jedem selbst überlassen, wie man das bewertet, aber zumindest durfte er mal wieder ran.
Ja, er hat ja rein theoretisch das Tor zum 2-0 gemacht, was halt abseits war, und er hat, fand ich ein bisschen traurig, er hat ja ziemlich lang gejubelt. Da war das Spiel schon längst wieder angepfiffen und der Ball im Spiel. Dann hat er erst gemerkt, dass er im Abseits stand und das Tor nicht zählt.
Ja, das war sehr bitter. Also hat er auch schön gemacht. Aber ja, da hätte das vielleicht ein bisschen eher merken können.
Ja. Ja, egal, fangen wir ganz von vorne an. Und das ist eigentlich in der 4. Minute direkt ein Volley von Bernardo, den Zentner ganz, also wirklich mit einem krassen Reflex dann noch von der Linie kratzt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das hatte man ja auch letzte Saison gegen Mainz, wo Zentner ein Volley von Holtmann, war das? Oder war das davor die Saison? Auch richtig gut von der Linie kratzt, dass der im Bochum immer ein bisschen über sich hinaus wächst. Jetzt da auch schon wieder Bernardo in der 4. Minute. Kannst ihm nicht viel vorwerfen, dann nimmt den direkt Volley. Da ist eigentlich genug Druck hinter, dass der ins Netz gehen sollte, aber Zentner hatte da ja irgendwas dagegen. Trotzdem, die Anfangsphase war dann ja doch sehr stark im Bochumer Hand und von Mainz war, wie es von einem letzten Platz zu erwarten ist, kam da recht wenig, aber der VfL war ja eigentlich auch 17. vor dem Spieltag.
Ja, also dass das 17. gegen 18. war, hat man, denke ich, im Verlauf des Spiels schon ganz gut gesehen. dass man dann ja gegen so schwache Mainzer nicht in der Lage ist, da mehr draus zu machen. Ich meine, du hast die Szene gerade angesprochen. An sich hat man ja ganz gut losgelegt, das war auch schön rausgespielt über die linke Seite. Aber da muss man dann einfach aus so Situationen ein bisschen mehr rausholen. Denn ja, wenn man einfach noch ein bisschen mehr selber, also zum einen die Chancen, die man hatte, ein bisschen besser genutzt hätte, zum anderen aber auch vor allem hätte man sich noch viel mehr erspielen können, wenn nicht müssen, gegen diese Mainzer. Und dann, wenn du halt eben das dritte Tor irgendwie auch noch machst, dass dann Mainz noch ein drittes Tor schießt, was auch abgefälscht ist, wäre ja dann, also irgendwann, ja, wäre es nicht mehr so wahrscheinlich gewesen, dass die Mainzer dann sich noch auf einen Punkt hätten retten können. So haben sie es eben geschafft, weil man selber einfach nicht genug draus gemacht hat.
Ja, genau. Also man war relativ unfähig, irgendwie seinen Überschuss an Spielanteilen dann doch irgendwo auch auf dem Platz mehr zu zeigen und im letzten Drittel zu zeigen, ist, finde ich, dann auch das Problem der letzten Wochen, dass das Offensivspiel irgendwie total fahrig ist und man hat das Gefühl, das wird gar nicht richtig trainiert. Da ist keine Idee hinter und der eine macht was und der andere hat gar keinen Plan, was der erste macht. Das ist so ganz, ganz komisch, was der VfL offensiv spielt.
Ich meine, es hängt halt schon irgendwie so ein bisschen an sich mit der Grundordnung zusammen, auch mit dem, dass man eben ein bisschen defensiver auch auf den Außenpositionen agiert. Umgekehrt muss man auch sagen, wir hatten lange das Problem mit der Defensive. Gut, jetzt haben wir in dieser Partie auch wieder zwei Gegentore kassiert, aber in den letzten Spielen ist an sich die Abwehr schon stabiler geworden. Und das war jetzt in dieser Partie auch viel Pech mit den beiden Toren, die da gefallen sind. Insofern, dass man dann erstmal so ein bisschen dieser defensiven Grundordnung bleibt und auch quasi vor dem Spiel nicht versucht hat, irgendwie mit einem Wittek oder so mal wieder offensivere Akzente über die Außen zu setzen, kann man vielleicht verstehen. Auch wenn man ja gegen Mainz vielleicht auch ein bisschen mutiger hätte sein können zu Hause. Aber
Müssen.
erstmal ist, ja, müssen wahrscheinlich schon, gebe ich dir recht. Aber erstmal ist es ja auch verständlich, dass Letsch irgendwie sagt, defensiv ist es gerade ganz gut, das ist auch, soll auch so bleiben. Und nach vorne, ja, haben wir es ja in dieser Partie mit Förster und Buschinski auch nochmal versucht, ein bisschen anderen Impuls reinzubringen. Aber so richtig gelungen ist es eben auch nicht, muss man dann tatsächlich sagen.
Ja. Also ich mit der Defensive, man darf ja jetzt auch nicht vergessen, okay, jetzt gegen Mainz, das waren zwei abgefälschte Schüsse, wobei dem geht ja immer irgendwas voraus, aber es waren jetzt auch wieder in zwei Spielen vier Gegentore. Und natürlich ist es nicht immer nur die Defensive, sondern ich finde auch, das war immer noch ein Grund, warum wir letzte Saison so viele Gegentore bekommen haben und ist diese Saison wieder ein Grund, ist das Mittelfeld, was nicht wirklich dicht ist. Natürlich jetzt gegen Bayern, da waren noch sieben Dinger drin, das hatte auch noch mal andere Gründe. Aber so zum Beispiel ein Spieler wie Bero, der da einfach viele Räume zuläuft oder Osterhage, die fehlen enorm und man hat halt, muss man jetzt auch wieder sagen, ist aber ein alter Hut, man hat es halt immer noch nicht geschafft, einen Toto-Ersatz zu verpflichten und geht halt immer noch mit einem Toto als Stammspieler rein und Toto in allen Ehren. Der lässt immer noch ab und zu aufblitzen, dass er Bundesliga spielen kann. Aber ich finde halt so Spiele wie gegen Mainz, das war jetzt halt wieder eins, wo du sagst, ja, wenn man jetzt dann doch mal eine Alternative einfach auf der Bank gehabt hätte, dann hätte man Toto runternehmen können, was Lecce in den letzten Spielen auch gemacht hat. Aber für mich ist halt vor allem unser Mittelfeld ein Problem und ich finde, ein bisschen weiter in die Zukunft geguckt, weil auch in irgendeinem Interview es hieß, ja, wir vertrauen dem Kader komplett. Wir planen erstmal nicht mit Winterneuzugängen. Ich finde, im Winter sollte man eigentlich im Mittelfeld definitiv nachlegen.
Ja, ich meine, im Sommer, das mit Palinia hatte ja nicht geklappt nach Bayern. Vielleicht könnten wir ihn da mal anfragen. Das wäre ja ein
Ja,
guter
klar.
Ersatz. Nein,
Wir
ja.
holen Goretzka einfach.
Genau. Nein, ich bin da bei dir. Also, wenn man da irgendwie nochmal einen agileren Sechser hätte, der quasi die Rolle von Toto mit bisschen mehr Fitness, oder, das heißt, also nicht Fitness. Toto ist ja nicht so, dass er irgendwie dann schlapp ist am Ende, aber einfach mit einer höheren Grundgeschwindigkeit, sag ich mal, ja. Das wäre schon sehr, sehr wichtig. Das auf jeden Fall.
Ja, 100%. Aber wenn wir jetzt schon bei der Defensive bleiben, dann gucken wir doch mal direkt hinten auf die drei Jungs in der Verteidigung. Das war ja jetzt die letzten Spiele mit Ordetz, Schlotterbeck und Bernardo. Trotzdem sind das ja echt gute Spieler da hinten drin. Und das ist für den VfL auch eine Top-Verteidigung, auch dass du jemanden so wie Masovic auf die Bank setzen kannst. unterstreicht für mich nochmal den Punkt, wir müssen im Mittelfeld nachlegen. Problem ist jetzt nur, von diesen drei Jungs ist Ordetz verletzt, fällt für eine längere Zeit aus, unbestimmte Zeit. Wie es bei Schlotterbeck aussieht, weiß ich gar nicht genau, ob der jetzt schon wieder im Training war oder nicht.
Ich meine noch nicht, aber...
Masovic ist auf jeden Fall wieder dabei im Training. Und so, da ist halt jetzt die Sache. Die Defensive beim VfL stellt sich fast alleine auf fürs nächste Spiel. Wenn Schlotterbeck da ist, sowieso. Und wenn Schlotterbeck nicht da ist, dann ist auch klar, wer spielt.
Ja, das stimmt. Also, ich meine, Schlotterbeck war ja tatsächlich in dieser Partie sowohl offensiv wie defensiv wirklich maßgeblich beteiligt. Holt ja den Elfmeter raus zum 1-0. Schießt dann unglücklich das 1-1, da kann man ihm auch keinen Vorwurf machen. Ja, da bei dem Eigentor. Und macht dann aber eben auch selber in der 82. per Kopf das 2-1. Heißt also, obwohl er eigentlich hinten stabilisieren soll, was er, finde ich, auch sehr gut macht. Deswegen hoffe ich auch sehr, dass er fit ist für das Spiel gegen Darmstadt. War ja eben auch offensiv ja, für beide Tore essentiell wichtig, ne?
Ja, definitiv. Das muss man schon sagen. Und ach, keine Ahnung, vielleicht sollte man das auch einfach ein bisschen umstellen und unsere Verteidigung in Sturm stellen oder so.
Wahrscheinlich. Ich meine, Reis hatte das in seiner, oder was heißt nicht in Reis Anfangszeit, sondern in der Anfangszeit, als Ordetz da war. Zum Beginn der letzten Saison war ja Ordetz zeitweise auch wirklich, dass er kurz vor Schluss dann irgendwie vorne reingeworfen wurde. Das war ja auch sehr, sehr wild. Nee.
Ja, Reis hatte ja sowieso ganz wilde Ideen immer.
Das stimmt. Nee, aber ja, es wäre jetzt schon sehr, sehr gut, wenn Schlotterbeck wieder da wäre. Und wie man es halt vorne macht, dass eben von den Stürmern ein bisschen mehr Gefahr ausgeht, da ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ich meine, Hofmann, der ja auch eingewechselt wurde, zusammen mit Paciencia, hat in einer Szene, dann in der zweiten Halbzeit auch, das an sich sehr gut für sich selber vorbereitet. Hat dann den Abschluss aus, ich weiß nicht, 4-5 Metern, natürlich direkt vor Zentner und bringt ihn leider nicht im Tor unter. Das wäre auch so eine Szene gewesen, wo er sich gut Selbstvertrauen hätte holen können. Aber ja, da haben wir einfach an der Stelle momentan das Unvermögen oder Pech, wie auch immer. Und umgekehrt kriegst du dann zwei abgefälschte Dinger rein.
Ja, ich sag's mal so, ne? Also Hermann Gerland hat's ja mal formuliert, immer Glück ist auch Können. Und ich würde halt will's umdrehen und sagen, immer Pech ist dann halt irgendwo Unvermögen. Was man da auch offensiv zeigt. Also jetzt auch gegen Freiburg, darüber haben wir ja nicht gesprochen. Hätte man sich auch stundenlang zum Beispiel über die Grifo-Szene aufregen können, aber da war es ja auch offensiv so, wo du gerade auch nach dem Rückstand, Jimmy ist frei durch, sorry, musst du machen, wenn du Stürmer bist, also beziehungsweise Offensivspieler. Andere Szene, Asano ist da, verdribbelt sich, finde ich, ein bisschen und schließt ein bisschen zu überhastet ab. Also es ist einfach, um nochmal zu dem zurückzukommen, was ich am Anfang gesagt habe, mir fehlt ein bisschen der Plan und es wirkt dann halt einfach komplett so, als ob die Spieler sich das alles selbst überlegen müssten, was vorne passiert und das alles so sehr an Kevin Stögers Kreativität hängt.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also man hat das Gefühl, irgendwie defensiv hat man jetzt ein Konzept aktuell und kriegt es halbwegs hin, auch wenn wir trotzdem Gegentore fangen. Aber wie gesagt, gerade gegen Mainz fand ich, war es schon eher Pech, dass man die kassiert hat. Mainz kann ja, ist ja auch wirklich nicht so viel in Szenen gekommen, was vor allem auch daran lag, dass Mainz schlecht war, aber ja, trotzdem hat man das schon auch gut verteidigt, so alles in allem. Nur man hat einfach nach vorne keine Idee, wie man Tore schießen will. Wenn Stöger eben dann gut drauf ist, so wie in der ersten Halbzeit, dann hast du ab und zu ein paar Szenen. In der zweiten war er dann auch eher untergetaucht und dann kommt eben nicht viel. Und ja, ich stimme dir zu, also es wirkt ein bisschen so, als würde man sich vorne auf die individuelle Qualität der Spieler verlassen wollen, die sie aber nicht haben.
Ja, also ich würde schon sagen, dass da individuelle Qualität ist, aber die ist halt, die beruht auf anderen Sachen. Und wenn du das halt alleine auf einem Spieler aufbaust, nämlich Kevin Stöger, dann ist es kein Wunder, wenn es nicht immer klappt, weil wenn Stögi gut spielt, dann ist er halt ein Top-Spieler. Und dann hat er auch Pässe drauf, wo du sagst, boah, okay, das ist schon top, was er da macht. Aber du hast halt keinen anderen mehr. Wenn der jetzt gegen Mainz, der spielt erste Halbzeit gut. Ich gehe mal davon aus, dass das Svensson auch gesehen hat. Und bin jetzt, wie ihr wisst, kein Taktikfuchs und das Spiel konnte ich auch nicht richtig sehen. Aber wahrscheinlich hat er dann taktisch so umgestellt, um Stöger aus dem Spiel zu nehmen. Und schon ist es beim VfL so, dass da vorne noch weniger läuft, weil Stöger halt nur noch viel, viel weniger Aktion bekommt. Du hast halt trotzdem im Kader ja auch Spieler, die was mit dem Ball am Fuß anfangen können. Ich finde Wittek, der ist der Offensivere und 100% überzeugen konnte der jetzt auch nicht auf links, aber seine Bälle und gerade seine Flanken kamen trotzdem ziemlich scharf und das kannst du halt kombinieren, gerade mit einem Hofmann oder einem Pacencia, die ja kopfballstark sind. Du hast aber auch einen Daschner, der eigentlich spielerisch stark ist. Ich finde, ab und zu sieht man es immer, was er kann, ist halt aber auch nicht so richtig eingebunden, beziehungsweise das Spiel auf ihn zugeschnitten. Quarteng, davon konnte man jetzt noch nicht so viel sehen. Ich finde das, was man gegen Leipzig zum Beispiel gesehen hat, diese paar Szenen, der eine Pass, der ganz freche auf Asano. Ich habe das Gefühl, er hat auch ein bisschen Spielwitz. Also du hast schon diese Spieler in der Mannschaft. So, nur lässt man halt immer nur Stöger spielen und dann wird's problematisch.
Ja, Stöger ist schon wichtig für das Spiel, ne? Aber wie gesagt.
Ja, nee, ich meine, will nicht sagen, dass Stöger nicht spielen sollte. Also Stöger sollte schon spielen. Du hast halt neben Stöger noch einen Platz. Und du hast halt jetzt mit Ostage jemanden verletzt gehabt. Das heißt, und Bero auch. Das heißt, hinten Toto ist gesetzt. Ich fände es aber einfach mal schön zu sehen, wenn man, sobald Bero oder Ostage wieder da sind, vor allem Bero, dass man ihn auf die Toto-Position stellt, Toto mal eine Pause genehmigt und neben Stöger jemand anderen spielen lässt, der ein bisschen das Auge für den besser positionierten Mitspieler hat.
Ja. Förster war jetzt in dem Spiel an sich da, der ja so an sich für die Offensive 10. auch, sag ich mal, eingeplant gewesen wäre. In der Szene in der dritten Minute war er auch gut beteiligt. Aber alles in allem, habe ich manchmal auch das Gefühl, dass sich halt Förster und Stöger dann so ein bisschen ja auf den Füßen stehen, weil sie eben beide auch Linksfüße sind und gerne irgendwie über die linke Seite dann irgendwie Sachen einleiten. Da wäre es halt echt ganz schön, wenn man quasi nochmal so ein Pendant mit dem rechten Fuß irgendwie auf dem Platz hätte, die das dann ganz gut ergänzen und so das Offensivspiel zusammen gestalten können, ne?
Ja, es wäre einfach generell schön, wenn jemand noch irgendwie jemand das Offensivspiel gestalten würde.
Ja, was natürlich ein interessanter Ansatz war, so ein bisschen in der ersten Halbzeit, der da auch ganz gut geklappt hat, wo man meins auch ein bisschen überrascht hat, war ja, dass Soares auch, sag ich mal, so ein bisschen eine Sechserrolle gespielt hat, auch im Spielaufbau, der ja auch die Fertigkeit mitbringt, sowas prinzipiell zu machen. War irgendwie eine gute Idee taktisch von Letsch, vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum man letzte Woche irgendwie viel Geheimtraining gemacht hat. Keine Ahnung, ob sie das da so ein bisschen einstudieren wollten. Ja, hat am Ende trotzdem nicht gereicht, um was Zählbares rauszuholen mit diesem Trick. Gerade eben, weil es die Anpassung gab auf Mainzer Seite und das dadurch nicht mehr so, diesen Vorteil hatte. Aber zumindest zeigt das ja auch, dass Letsch da durchaus an ein paar Sachen tüftelt, versucht das zu verbessern. Nur wäre eben schön, wenn das jetzt auch gerade, ja, eben den Offensivbereich mal berühren würde und man da einfach ein bisschen mehr Szenen sammelt mit Ideen, die er entwickelt.
Ja, die Sache ist halt einfach, dass man langsam siegen muss, weil jetzt kommen halt die Spiele, wo du gewinnen musst. Du hast jetzt Mainz, als nächstes Darmstadt, dann Köln, dann Heidenheim. Das sind halt diese vier Spiele hintereinander, wo du punkten musst, weil das sind alles am Ende Mannschaften, die unten drin stehen werden. Dasselbe dann in der Rückrunde, wo du Mainz zwar auswärts hast, dafür aber Darmstadt und Heidenheim zu Hause und Köln halt auch auswärts. Ich würde sagen, Köln auswärts könnte schwierig werden, je nachdem, ob die jetzt noch eine Transfersperre bekommen im Winter oder nicht. Darmstadt und Heidenheim in der Rückrunde musst du genauso schlagen. Jetzt gegen Mainz hätte man halt auch 3 Punkte holen müssen zu Hause. Das ist so ein bisschen, finde ich, jetzt halt die nächsten Spiele sind crucial, um es ein bisschen um Englisch reinzubringen. Und da kann man dann jetzt nicht mehr nur in der Defensive tüfteln, sondern, wie du schon gesagt hast, sollte man in der Offensive mal mit einem klaren Spielplan kommen. Und der halt mehr ist als gib Stöger den Ball und bete. Weil ich finde halt trotzdem, du siehst ja dann immer ab und zu das Aufblitzen, was da möglich ist. Also wir haben ja die Spiele gegen Dortmund und gegen Frankfurt gehabt, wo du gesagt hast, boah, das ist schon gut, was die hier spielen. Aber irgendwas wurde dann anscheinend wieder so geändert, dass man, muss man dann ja auch sagen, nicht ganz verstehen kann, warum man dann jetzt so ein bisschen in einem stagniert in dem Ganzen. Aber schauen wir mal, wie es jetzt als nächstes aussieht gegen Darmstadt.
Genau, ja, Darmstadt steht vor der Tür, das ist gerade schon angesprochen. Freitagsabends, das nächste Auswärtsspiel. Das heißt, man hat auch die Chance, weil ja unten einige mit den Punkten noch mit den Punkten sehr beieinander ist, unter anderem an Darmstadt vorbeizurutschen. Gut, wir spielen ja auch direkt gegen die, aber auch ein paar andere hinter sich zu lassen, die dann an den restlichen Spielen des Wochenendes auch ein bisschen mehr unter Druck stehen würden. Insofern an sich eine schöne Ausgangslage. Kann natürlich aber auch schön in die Hose gehen und man hofft, dass da kein anderer Punkt ist, damit man wenigstens in Reichweite bleibt. Immerhin konnten wir uns ja mit diesem einen mickrigen Punkt auf Rang 16 vorschieben. Aber ja, jetzt zählt es eben sehr. Und man trifft auf Darmstädter, die ja letzte Woche gerade in der zweiten Halbzeit deutlich Lehrgeld vom FC Bayern kassiert haben.
Ja, 8:0 dort untergegangen und sich auch selber stark geschwächt für das Spiel gegen Bochum. 2 rote Karten geholt in der IV mit Jasula und Maglica. Da wird es jetzt darauf hinauslaufen, dass wahrscheinlich Clara, Zimmermann und dann Isha Wood oder Müller spielen. Das ist dann halt eine uneingespielte Verteidigung von Darmstadt. Eigentlich eine Chance für den VfL, müsste man meinen. In der Defensive ein bisschen, oder der Defensive der Darmstadt ein bisschen für Unruhe zu sorgen.
Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist, wir haben das gefühlt schon richtig oft gehabt, wo man irgendwie auf so Gegner getroffen ist, wo irgendwie so ähnliche Vorzeichen für das Spiel galten und man immer dachte, boah, jetzt, das muss doch eigentlich richtig gut gehen. Und irgendwie war man dann immer zu doof. Und ich meine, erst recht, wenn es wieder ein Auswärtsspiel ist, ist man ja dann doch skeptisch, ob man das wirklich so gut ausnutzen kann. Aber ich glaube, da hilft es jetzt auch nicht, irgendwie sich pessimistisch schon irgendwas zu überlegen. Wir müssen einfach, ne? Und das ist natürlich jetzt für Letsch auch schwer berechenbar, wie sie Darmstädter letztendlich lösen. Du hast gerade schon ein, zwei Optionen genannt, wie es in der Defensive aussehen könnte, aber Darmstadt muss da irgendwie improvisieren. Insofern weiß man nicht so ganz, was da auf einen zukommt. Was man auf jeden Fall weiß, ist, dass man eventuell das Glück hat, gegen nicht so eingespielte oder gelernte Innenverteidiger zu spielen, um dann irgendwie in ein paar Duellen gegebenenfalls besser auszusehen. Da könnte es dann auch Sinn machen, dass man wirklich so erfahrene, gute Stürmer wie jetzt Paciencia oder Hofmann auch von Anfang auf dem Feld hat und nicht Spuschinski, die das dann vielleicht noch ein bisschen mehr auszunutzen wissen.
Ich würde vor allem versuchen, übers Tempo zu kommen, weil ich glaube, Isha Wood zum Beispiel war jetzt nicht der schnellste und das Tempo war ja auch das, was uns die letzte Saison immer so stark gemacht hat. Jetzt diese Saison kommt es ein bisschen zu knapp, weil eben auch Jimmys Position nicht mehr gegeben ist. Deswegen würde ich versuchen, das irgendwie halt tatsächlich mal mit Quarteng zu lösen, der vorne vielleicht mit Asano und dann noch einem anderen eben, du hast es gesagt, erfahrenen Stürmer wie Paciencia oder Hofmann wirbeln könnte.
Ja, wäre spannend, würde mir gefallen. Ich meine, ich war jetzt vor dem letzten Spiel, habe ich mich schon gefreut, dass Quarteng mal wieder auf der Bank ist wenigstens, weil man irgendwie doch hofft, dass er jetzt mal eingesetzt wird und man dann mal sieht, was man in ihm sieht oder was man von ihm erhofft. Da wurde er jetzt dann wieder nicht eingewechselt gegen Mainz. Vielleicht ja jetzt in Darmstadt dann mal mit ein bisschen mehr Spielzeit und auch der Möglichkeit, das, was er mitbringt, auf den Platz zu bringen.
Ja, hoffentlich. Also ich habe eigentlich bei Quarteng ein recht gutes Gefühl. Gut, Gefühle können halt auch krass täuschen. Deswegen finde ich schade, dass er bislang nur einen Kurzeinsatz gegen Leipzig hatte und würde mir da wirklich mal wünschen, dass da ein bisschen mehr kommen würde und er mehr Chancen kriegen würde. Auf der anderen Seite, gut, er ist momentan verletzt, aber wen ich auch gerne mal wieder in der Startelf oder im Kader sehen würde, ist Jordi, weil ich immer noch der Meinung bin, dass gerade hinten rechts er der ideale Spieler wäre für die rechte Schiene.
Ja, das stimmt. Das wäre schon was, weil er eben auch die Möglichkeit hat, im 1 gegen 1 mal offensiv auch für Akzente zu sorgen. Hat dann defensiv den Vorteil, dass er eben noch unterstützt wird aus der rechten Innenverteidigung heraus und nicht alles auf seine Schultern lastet, so wie es in der Viererkette manchmal ihm so ein bisschen um die Ohren geflogen ist. Also ich denke auch, dass er dann ein guter Spieler für wäre. War deswegen auch ganz froh, dass er im Sommer jetzt doch noch nicht gegangen ist, obwohl es ja zwischenzeitlich die Gerüchte gab. Nur aktuell eben, wie du schon sagst, nicht fit, daher leider auch keine Chance, dass er uns da die rechte Seite ein bisschen ja, verstärken könnte.
Ja, jetzt bei Jordi gibt es ja die Gerüchte bzw. die Aussage, dass man ihm in Winter verleihen möchte. Das ist natürlich das Vernünftigste, solange es ohne Kaufoption ist, weil Potenzial ist immer noch da. Und ich habe mir irgendwann letztens aus Langeweile nochmal die Highlights-Videos von dem Sieg gegen Union Berlin letzte Saison zu Hause angeguckt. Und da stand ja Jordi auch in der Startelf. Und da hat man dann auch wieder gesehen, welches Potenzial dann doch irgendwo in ihm steckt und wie gut sein Dribbling ist. Und er schließt ja auch gerne mal aus der zweiten Reihe ab. Also eigentlich wirklich ein Spieler, der prädestiniert ist für unsere rechte Schiene. Mal gucken, wie es dann mit ihm weitergeht ab Winter.
Ja, werden wir sehen. Erstmal wäre es wichtig, dass er jetzt fit wird. Vielleicht hat er dann nochmal eine Chance, sich vor dem Winter ein bisschen in den Fokus zu spielen. Wäre auf jeden Fall sehr gut. Würde uns auch gut tun, wenn da auch über die rechte Seite ein bisschen offensivere Akzente noch kommen. Ich meine, Gambo macht das defensiv solide, ne? Aber ja, nach vorne ist da halt schon noch Luft nach oben. Und das würde uns halt wirklich gut tun, wenn wir über die Außenspieler diese Gefahr ein bisschen mehr nach vorne tragen. Weil, ja, aktuell ist es einfach nach vorne ein bisschen zu wenig. Und wenn man nicht irgendwie wieder das ganze System umstellen will, dann sind eben diese beiden Außenpositionen vor allem die Positionen, wo noch Luft nach oben ist, sag ich mal, in dem, wie sie offensiv mit ins Spiel eingreifen.
Ja, genau. Also, ja, da eigentlich hat man ja gedacht, man hätte mit Paslak und Wittek da zwei verpflichtet, die dann diese Position leben können und halt für die das die Idealposition ist. Und bei Wittek bin ich immer noch der Meinung, ich glaube einfach, er hat ein bisschen Anpassungsprobleme an das Niveau in der Bundesliga. Bei Paslak, er ist ja jetzt, also am Anfang hat er ja eine Startelf-Garantie gehabt und jetzt pendelt er ja eher zwischen Bank und Tribünenplatz und das ist ja dann schon eine klare Aussage von Letsch.
Ja, ich meine auch Paslak hat noch die Chance, sich zu entwickeln, aber den habe ich schon eher abgeschrieben als Wittek. Da bin ich voll bei dir.
Ja, Wittek gebe ich auch eine Chance. Und ich glaube tatsächlich, wenn Jordi fit wäre, dann würde er auch seine Chancen bekommen. Gambo macht es nicht schlecht, aber Gambo ist halt eher der defensivere Part. Und ich glaube, Rentsch hat es geschrieben, je offensiver die werden, die beiden Außenverteidiger, desto schlimmer wird's. Das sehe natürlich anders aus mit Wittek und Jordi.
Ja, das stimmt.
Gut, kommen wir aber zurück zum Spiel gegen Darmstadt. Das ist natürlich, muss man einfach sagen, das 6-Punkte-Spiel. Mit einem Sieg geht man an Darmstadt vorbei. Mit einer Niederlage zieht Darmstadt einem davon. Und das sind natürlich dann wieder 3 Punkte, die man nicht abgeben will im Abstiegskampf gegen eben Darmstadt 98, die auch bis zum Ende da unten drin stehen werden. Wir haben es in der letzten Saison gesehen, da waren ja auch 2 Niederlagen gegen Schalke und ich meine auch 2 Niederlagen gegen Stuttgart dabei. Ja. Das waren dann am Ende 3 Punkte zu viel, die man denen gegeben hat. Hätte man davon einmal 3 Punkte in Bochum behalten, beziehungsweise 2x 3 Punkte, dann hätte man sich schon viel, viel früher retten können. Und die wären viel, viel früher abgestiegen.
Ja, das stimmt. Gerade diese direkten Duelle sind da einfach entscheidend. Man merkt ja auch generell diese Saison, dass die Teams oben alle sehr fleißig punkten und die unten alle sich sehr schwer tun. Das macht dann die direkten Duelle noch wichtiger. Ja.
Und es gab ja auch vom Kicker, meine ich, die Statistik vor den Spielen von Augsburg zum Beispiel, dass die aus der Top 9 bis auf 6 Unentschieden alle Spiele gegen die Vereine aus der unteren Tabellenhälfte gewonnen haben. Und von diesen 6 Unentschieden hat der VfL 3 dazu beigetragen, gegen Dortmund, gegen Frankfurt und gegen Leipzig. Also, ja, natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt und man kann halt immer noch sagen, ja, ist halt nicht gut, was der VfL dann da teilweise spielt und das ist auch streckenweise richtig, aber es ist, glaube ich, in dieser Saison ein starker Cut da zwischen der oberen Tabellenhälfte und der unteren Tabellenhälfte und man muss dann eher als Verein aus der unteren auch gegen die entsprechenden Vereine unten punkten.
Ja, das stimmt auf jeden Fall, bin ich bei dir. Auch also mit der Ausbeute gegen die oben, finde ich, ja, kann man auch irgendwie zufrieden sein. Die Spiele, die muss man nicht unbedingt gewinnen, auch wenn Chancen teilweise da gewesen wären. Aber was halt einfach so wehtut, ist, dass wir in Summe jetzt einfach gefühlt gerade verlernt haben, wie man siegt und einfach zu viel Unentschieden holen. Da spielt das Spiel von Mainz natürlich auch voll in diese Kategorie rein, wo du gefühlt den Sieg eigentlich schon hast und dann in letzter Minute dieses Kacktor noch fällt. Aber ja, Ich glaube, wenn du halt vorher schon irgendein anderes Spiel gewonnen hättest, hättest du Mainz auch über die Zeit gebracht. So, bist dann irgendwie einfach zu doof hinten raus und fängst dir den einen noch.
Also sagst, das ist der berühmte Knoten, der platzen muss.
Ja, genau. Der erste Sieg muss kommen, dann folgen die nächsten.
Ja, okay, bin ich gespannt. Ja, hoffentlich kommt er dann jetzt am Freitag gegen Darmstadt, weil drei Siege in Folge bis zum, also dann nach dem Heidenheim-Spiel wären ja eigentlich schon ganz schön.
Ja, wollen wir jetzt nicht übertreiben mit aktuell
Ja,
null,
hier.
null
Null Siegen,
Siegen,
aber
aber
es
ja.
kann sich halt eben trotzdem schnell ändern, ne? Gerade jetzt in den nächsten Spielen. Du kannst an Darmstadt vorbeiziehen und auch an Heidenheim rein theoretisch und kannst danach dann den Abstand zu Köln und eben zu Heidenheim nochmal vergrößern, wenn man sich das so anguckt. Also es sind jetzt wichtige Wochen für den VfL, gerade weil Köln, die Spiel gegen Augsburg. Eigentlich wäre da was drin, aber Augsburg ist ja momentan, die kommen auch mit einer breiten Brust mit dem neuen Trainer. Köln jetzt aus dem Pokal rausgeflogen. Mainz spielt in Leipzig. Heidenheim gegen Stuttgart, die natürlich Guirassy verloren haben, aber ich glaube, das wird dir nicht viel ausmachen. Aber das ist halt dann eben sowas, wo man sagt, okay, man kann mindestens an Darmstadt vorbeiziehen. Danach das Wochenende, wenn man gegen Köln spielt, spielt Heidenheim eben gegen Bayern. Und Mainz, wo sind sie, spielt gegen Darmstadt. Also die nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. So kann man dann an Heidenheim, denke ich, ziemlich sicher vorbeiziehen und Köln auf Abstand halten und dann am 12. Spieltag eben Heidenheim auf Abstand halten und hoffentlich auch Köln spielt dann gegen Bayern, Köln weiter auf Abstand halten, Darmstadt spielt in Freiburg, Darmstadt weiter auf Abstand halten und Mainz spielt in Hoffenheim, Mainz auch auf Abstand halten. Also nur noch mal, um zu verdeutlichen, wie wichtig jetzt wirklich die nächsten drei Spiele sind und wie wichtig es wäre, da dann die maximale Punkteausbeute zu holen, auch wenn es mit dem bisherigen Saisonverlauf eher unrealistisch ist.
Ja, wenn man jetzt plötzlich überraschend die drei Dinger holt, dann kann man sehr zufrieden sein mit dem Saisonstart, ne? Oder steht dann sehr solide da nach 12 Spielen. Aber es kann halt auch komplett in die Hose gehen und dann, ja, musst du schon echt überlegen, wie du jetzt weitermachst, ne?
Das ist es nämlich. Also es ist jetzt so ein bisschen auch, muss man dann trotzdem irgendwo sagen, für Letsch sind das entscheidende Wochen. Also er hat den Rückhalt in Bochum. Ich war jetzt halt nicht im Stadion. Du auch nicht. Man weiß nicht, wie es in der Kurve ist, wie da geredet wird, ob irgendwo dann wirklich schon Letsch rausgefordert wird. In den sozialen Medien ist das alles noch recht ruhig. Aber das kann sich eben halt auch ändern. Jetzt, wenn du diese nächsten drei Spiele nicht gewinnst oder halt auch nur drei Punkte draus holst und und du dich in der Tabelle nicht besser positionierst und andere dir wegziehen, dann wird's halt kritisch.
Ja, irgendwann kommt es halt an einen Punkt, wo man reagieren muss. Auch wenn das eigentlich keiner will. Und wir alle hoffen, dass es jetzt in meine Spur kommen. Aber ja, es ist halt eine brenzliche Lage. Nach den nächsten 3 Spielen wissen wir da deutlich mehr. Nach dem nächsten Spiel erst recht. Insofern hoffen wir mal, dass es Freitagabend gut läuft.
So nämlich. Okay, und dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.
Genau, bis dahin, danke fürs Zuhören, macht's gut, ciao, ciao.
Tschö.